Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wir werden noch einmal einen Moment still vor der Predigt. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du uns heute Morgen durch dein Wort erreichen möchtest. Danke dafür, dass wir die Worte der Propheten und der neutestamentlichen Apostel haben, dass wir uns daran orientieren dürfen, dass es über die Jahrhunderte hinweg bis in unsere Zeit hinein gilt. Lass uns davon lernen, wie wir mit deinem Wort umgehen sollen. Und rede du zu uns. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, was die Bibel über sich selbst sagt, heute nun das Schriftverständnis der Apostel und ersten Zeugen Jesu. Zunächst aus dem Spanien des letzten Jahrhunderts wird folgende Begebenheit berichtet. Ein alter Mann aus einem Dorf im Gebirge war in Madrid operiert worden. Als er genesen war, holte seine Frau ihn nach Hause. Über Mittag kehrten beide in einem Gasthaus ein und warteten ganz bescheiden auf das Essen. Dabei blätterte die Frau in einem alten Buch, das die Köchin als Anzündpapier für den Herd bereitgelegt hatte. Die Geschichten, die sie da las, zogen die Frau an und sie erbat sich das Buch. Mit ihrem neu gewonnenen Schatz, einer Bibel, kehrten die beiden heim und fingen an, am Feierabend darin zu lesen. Bald wurden Nachbarn daraufhin aufmerksam. Schon nach kurzer Zeit sammelte sich dann allabendlich eine kleine Gemeinde, um den Worten der Bibel zu lauschen. Und nach einer Weile erhielt Pfarrer Fritz Fliedner, 1845 bis 1901, der Gründer des Evangelisationswerkes in Spanien, einen Brief mit der Bitte um einen Prediger. Sie lieben, als Anzündpapier wollte die Köchin die Bibel verwenden. Und nun wurde sie wirklich Anzündpapier. Im göttlichen Sinn. Sie zündete das Feuer an, von dem Jesus gesagt hatte, was wollte ich lieber, als brennte es schon. Einer, der es auch tüchtig brennen ließ zu Beginn unserer Kirchengeschichte, das war der Apostel Petrus. Er predigt an Pfingsten in der Vollmacht und Kraft des Heiligen Geistes und verkündigt den versammelten Menschen zu Jerusalem, dass Jesus der versprochene Retter ist. Hier Auszüge aus der Rede. Sich Petrus mit den anderen 11 Apostel und rief der Menge zu, liebe Schwestern und Brüder, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Unser Vorfahr David ist gestorben und er wurde begraben. Sein Grab kann man heute noch sehen. Gott hatte aber David zugesagt, einer seiner Nachkommen werde als König regieren. Weil David ein Prophet war, hat er die Auferstehung des Christus vorausgesehen. Von ihm sagte er, er wird nicht bei den Toten bleiben und sein Leib wird nicht verwesen. Psalm 16, Vers 10. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren, denn er sagt, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setz dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe, bis du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Psalm 110, Vers 1. Ganz Israel soll wissen, Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Soweit der Petrus in seiner Pfingstpredigt, die damals wirklich durchschlagenden Erfolg hatte. Denn ganze 3000 Mann kamen an diesem Tag, an diesem einen Tag zum Glauben und ließen sich fortan taufen, weil sie zu Jesus gehörten. Was für ein Schriftverständnis besaß denn nun der Petrus? Was lernen wir aus dieser Rede? Einmal doch ganz klar, Jesus ist der Mittelpunkt und die Erfüllung der ganzen Heiligen Schrift. Das, was mit ihm geschehen ist, so schmerzlich wie es auch ist, es war kein Zufall, es war kein peinlicher Betriebsunfall. Es war nicht so, dass auf einmal die Römer plötzlich das Sagen hatten und dass Gott das Geschehen aus den Händen glitt. Alles war von Gott schon vorhergesehen und es war von Gott auch so gewollt. In den Schriften des Alten Testamentes war es kundgetan. Deswegen greift er zurück auf den Psalm 16 und er greift zurück auf den Psalm 110. Und das müssen wir sehen, dass die Heilsgeschichte wirklich schon von den ersten Blättern der Bibel an zu entdecken ist. Petrus weiß und bekundet es auch ganz klar, dass Gott selbst in den Worten dieser Propheten geredet hat. Deutlich wird das ein Kapitel später in der Apostelgeschichte. Er ist mit Johannes, seinem Apostelkollegen, unterwegs und in der Vollmacht des Auferstandenen können sie einen gelähmten Mann gesund machen. Und dann kommt das Bekenntnis dazu. Gott hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Also heilsgeschichtlich ist alles klar, was passiert ist. Jesus starb für euch, gab sein Leben für Israel, aber auch für die ganze Welt, ist jetzt zu Rechten Gottes und trotzdem spannt die Schrift den Bogen dann auch weiter, bis alles wiedergebracht ist und er sein Reich des Friedens auf dieser Erde errichten wird. Deswegen gilt, was die Strophen ausdrücken. Vielleicht entdecken wir uns darin wieder. Ich mag ihn, den feurigen Petrus. Ich weiß nicht, warum gerade ihn. Mag sein, dass auf irdischen Wegen ich würde denselben Weg ziehen. Ich mag ihn, den gläubigen Petrus. Du bist der Sohn Gottes, mein Herr. So sprach er und solches Bekenntnis verband mich mit Petrus noch mehr. Ich wollte mit Jesus hinziehen, auf Wegen durchs heilige Land, wollt all jene Wunder mitsehen, die uns aus der Bibel bekannt. Ich mag ihn, den mutigen Petrus. Herr, heiß mich, aufs Wasser zu gehen. Ich stieg mit ihm aufs Wasser des Meeres, wir staunten gemeinsam, wie schön. Ich mag ihn, den sinkenden Petrus. Er kennt in der Not seinen Herrn. Herr, hilf mir! Er streckt seine Hand aus und Jesus, er ist ihm nicht fern. Ich mag ihn, den stürmischen Petrus, wenngleich er auch zaghaft und schwach. Als kurz vor Gethsemanes Leiden ermahnend der Herr zu ihm sprach, noch ehe der Hahn kräht, o Petrus, wirst du mich verleugnen. Was, ich? Verließen auch alle dich, Jesus, ich lasse dich, Herr, nicht im Stich. Ich mag ihn, den feurigen Petrus. Er zieht jetzt sein Schwert, tritt hervor, bereit seinen Herrn zu schützen, haut ab einem Söldner das Ohr. Ich mag ihn, den weinenden Petrus. Ein Blick seines Herrn genügt, er schlägt an die Brust sich und weinet, und bitterlich weint er besiegt. Ich mag ihn, den liebenden Petrus, mit all seinen Schwächen im Blut, ein Mensch, wie nur Menschen sein können, auch wo sie von sich aus nicht gut. Philippus, liebe Gemeinde, war wie Petrus ein Mann der ersten Stunde in der Geschichte unserer christlichen Kirche. Er zählte nicht zu den 12 Aposteln, sondern er war ein Diakon. Philippus gehörte außerdem zu den griechischen Juden in Jerusalem. Er war, so wird er beschrieben, ein Mann voll Geistes und Glaubens und wurde von der Urgemeinde zu einem ihrer Almosenpfleger gewählt. Dem Befehl unseres Herrn gehorchen geht hin in alle Welt, wanderte Philippus während der Verfolgung, als die Christen dann aus Jerusalem vertrieben wurden, nach Samarien und verkündigte dort das Evangelium. Aus dem Diakon, und das ist schon erstaunlich genug, wurde nun ein Evangelist. Er legte den Grundstein für die christliche Kirche in Äthiopien. Ein Engel, so wird berichtet in Apostelgeschichte 8, forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte und verwaltete ihr Vermögen. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gottes angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihm zu setzen. Gerade hatte er die Sätze gelesen, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde vernichtet. Jesaja 53, die Verse 7 bis 8. Der Äthiopier fragte Philippus: Von wem spricht hier der Prophet, von sich selbst oder einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus anhand dieses Prophetenwortes zu erklären. Als sie bald darauf an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich mich jetzt gleich taufen lasse? Wenn du von ganzem Herzen an Christus glaubst, kann ich es tun, erwiderte Philippus. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, bekannte der Hofbeamte. So ließ er den Wagen halten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen war, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von dort zog er von Stadt zu Stadt und predigte überall die rettende Botschaft von Jesus, selbst im entfernten Caesarea. Was, so fragen wir, hatte nun dieser urchristliche Diakon und Evangelist denn für ein Schriftverständnis? Zum einen wird deutlich, die Schrift, also die Bibel, muss verstanden werden. So einfach ist es offenbar nicht. Wenn Menschen die Bibel nehmen und versuchen, damit klarzukommen, und vielleicht kennen wir das aus eigenem Erfahren oder von Menschen, die gesagt haben, ich habe es probiert, ich verstehe das nicht, wie soll das alles passiert sein, es ist mir zu mirakulös und ich komme damit nicht klar. Da braucht es Leute, die anderen Menschen diese Bibel erklären. Und wofür ich auch immer plädiere, dann nehmt doch bitte Bibelübersetzungen oder Übertragungen, die sich halbwegs flüssig lesen lassen und verstehen. Und an die wissenschaftliche Schriftauslegung können wir im zweiten Schritt dann gehen. Deswegen seine Frage an den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du liest? Du liest hier was von jemand, der sein Leben dahin gibt. Und ich sag dir, es war nicht Jesaja, sondern es geht um Jesus Christus hier. Und zum Zweiten, die Schrift muss richtig ausgelegt werden. Und zwar in die jeweilige zeitgeschichtliche Situation hinein. Denn Jesaja redet eben nicht von seinem eigenen Schicksal, sondern er bezeugt Jesus Christus Jahrhunderte zuvor. Und deswegen, das ist das Spannende, können sich Menschen, kann auch du und ich, sich immer wieder für ihn entscheiden. Sogar noch 2000 Jahre später. Der Hofbeamte tut's, er glaubt an den Sohn Gottes, wird getauft und gerettet. Tun wir es auch? Haben wir es schon getan? Zum Dritten, da gibt's den Apollos. Er war ein weiterer Mann der ersten Stunde. Er war griechisch gebildet und in der Theologie der griechischen Juden bewandert. Er soll eine beredte Persönlichkeit gewesen sein. Schön, dass Gott ihn gebraucht. Von der Predigt des Täufers erfasst, also Johannes dem Täufer, da hat er zunächst nur die Johannestaufe empfangen. Und später hat er von Jesus gehört. In Ephesus kam er mit Aquila und Priscilla zusammen und die haben ihn weiter geschult im Evangelium. Deswegen ist es gut, wenn wir Glaubenskurse, Alpha-Kurse und dergleichen anbieten, damit die Leute weiterkommen und ein Stück mehr die Bibel verstehen. In Korinth hatte Apollos in seinen Verkündigungsdiensten dann große Erfolge. Der Apostel Paulus schätzte seine Arbeit sehr und arbeitete schließlich vertrauensvoll mit ihm zusammen. Dass es dabei aber nicht so sehr auf den Menschen drauf ankommt, sondern auf Jesus allein, daran erinnert Paulus dann seine lieben Korinther in 1. Korinther 3. Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, muss sich nicht verstecken, der Paulus. Der Apollos hat begossen, den nächsten Schritt. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Also hört auf, die Menschen zu vergötzen und zu verherrlichen. Jesus redet mit euch durch die Menschen, so wie er jeden begabt und auch begrenzt. Apollos hatte in der Gemeinde aber offenbar so regen Zulauf und eine so große Anhängerschaft, dass Paulus die Korinther davor warnen muss, sich an Menschen zu hängen und sich zu spalten. 1. Korinther 1, liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch aber bitten, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen, seid einig in allem, was ihr glaubt und entscheidet. Von den Leuten aus dem Haus der Chloe habe ich erfahren, dass ihr Streit miteinander habt. Es soll einige bei euch geben, die sagen, wir gehören zu Paulus, während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die Nächsten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. Und die letzte Gruppe behauptet schließlich ganz fromm in Klammern, wir gehören allein zu Christus. Was soll das? Wollt ihr etwa Christus zerteilen? Bin denn ich, Paulus, für euch gekreuzigt worden? Oder wurdet ihr auf meinen Namen getauft? Welches Verständnis von den Heiligen Schriften hatte denn nun dieser Apollos aus Alexandria? Hören wir einmal, was in Ephesus geschah. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Namen des Herrn und redete brennend im Geiste und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm das Wort Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen, ihn aufzunehmen. Und als er dorthin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade. Und jetzt kommt's, denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Hier zeigt sich, dass die Auffassung von Apollos sich mit derjenigen von Petrus und auch von Philippus deckt. Jesus ist Mittelpunkt und Erfüllung der ganzen Heiligen Schrift. Die Bibel weist auf ihn zentral hin. In den Psalmen bei David, bei Jesaja, wie wir es gehört haben. Und auch kein Wunder, dass schlussendlich der Paulus selbst dieses Schriftverständnis teilt. Leonard Griffith erzählt eine alte Legende, nach der ein wohlhabender Kaufmann von den Reisen des Paulus im Mittelmeer hörte. Schließlich muss er geschäftlich nach Rom und besucht den Apostel dort im Gefängnis. Der Kaufmann traf zunächst auf Timotheus, der ein Gespräch arrangierte. Als der Mann in die Zelle des Apostels kam, stellte er überraschend fest, dass dieser alt und körperlich schwach wirkte. Dennoch strahlte er Stärke, Ruhe und Anziehungskraft aus. Sie sprachen eine Weile, bis der Kaufmann schließlich ging. Außerhalb der Zelle wandte er sich noch einmal an Timotheus. Was ist das Geheimnis der Kraft dieses Mannes? Ich habe noch nie etwas Ähnliches gesehen. Habt ihr es nicht erkannt? Antwortete Timotheus. Paulus ist verliebt. Der Kaufmann schaute ihn verwirrt an. Verliebt? Fragte er, ja. Paulus ist in Jesus Christus verliebt. Der Geschäftsmann schaute noch verstörter. Ist das schon alles? Timotheus lächelte, ja, das ist alles. Sie lieben, und weil das so war, deswegen konnte auch Paulus selbst alles, was er aus der Bibel her wusste und kannte, und er war ja Schriftgelehrter, ganz konkret dann auf Christus beziehen. Kaum hat er sich bekehrt, Sie kennen das Damaskus-Erlebnis vom Saulus zum Paulus, konnte er aufgrund seiner Gelehrsamkeit, und Gott sei Dank benutzt Gott solche Menschen auch, auch wenn Paulus sagt, nicht viele Weise hat er auserwählt, die Verhältnisse klarlegen. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigt er, immer gehen sie in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er gefesselt sie zu den Hohenpriestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Diese Haltung hielt Paulus auf seinen vielen Missionsreisen und Einsätzen dann konsequent bei. Er kommt mit Silas nach Thessalonich. Auch hier gibt es eine Synagoge. Dort liest er ihnen vor und zeigt ihnen, dass der versprochene Retter leiden und sterben, danach von den Toten auferstehen musste. Und dieser versprochene Retter, also er liest es aus der Schrift, ist Jesus. Und da kommt beides zusammen. Wir haben die Texte tatsächlich vom Alten Testament, wir haben darüber ja schon nachgedacht, warum das so wichtig ist. Und in Jesus ist es erfüllt und dann kommt es schließlich zur Gründung der Gemeinden und zum Neuen Testament. Dieser versprochene Retter ist Jesus, von dem ich euch berichtet habe. Und dann kommt die übliche Reaktion. Einige Juden ließen sich überzeugen, andere eben nicht. Dazu kamen auch viele Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren, sowie eine große Zahl der vornehmsten und angesehensten Frauen der Stadt. Das wird Ärger gegeben haben zu Hause bei den Lieben. So also ist das Schriftverständnis der Apostel und ersten Zeugen Jesu. So also auch ihr Umgang mit der Bibel. Wie wir sehen, durchaus mit Erfolg in Anführungszeichen. Menschen kamen zum lebendigen Glauben dort, wo die Predigt vom Wort Gottes von der Weissagung und Erfüllung durchdrungen war. Wir haben das gesehen bei Petrus, wir haben es gesehen bei Philippus, bei Apollos und zu guter Letzt auch bei dem Völkerapostel Paulus. Wie schrieb er an die Römer, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Ich möchte schließen mit jener Begebenheit in der evangelischen Kirche in Remshalden, Gerthardstetten, befinden sich 5 Bilder, die jeweils einen Mann mit der aufgeschlagenen Bibel darstellen. Es sind die 4 Evangelisten und Paulus als der 5. Evangelist. In der aufgeschlagenen Bibel aber ist Römer 1, Vers 16 zu lesen: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und hoffentlich wir auch nicht. Amen.